drei Tage nach dem Begräbnis und drei Monate zu früh stellen die Gynäkologen im Perinatalzentrum um 20.15 Uhr fest, dass sich die Werte der Ungeborenen verschlechtert haben. Welche Werte? Irgendwelche Werte halt, er begreift es nicht, Entzündungswerte, Blutwerte, Säurewerte, was weiß er denn? Sie haben sich verschlechtert, diese scheiß Werte. Um 20.24 Uhr beschließen die Gynäkologen nicht länger darauf zu hoffen, dass sich durch die Wehen, die sie durch Medikamente hervorrufen, der Gebärmuttermund öffnet. Nachdem die Eltern zwei Tage und anderthalb Nächte beschäftigungslos gewartet haben, fängt um sie herum plötzlich alles im Perinatalzentrum an zu rasen. Die professionelle Hektik der Ärzte, der Schwestern und der Hebamme, die in den Operationsbereich laufen, wo sie sich scheinbar auf Knopfdruck in grüne Männchen mit Mundschutz und weißer Haube verwandeln, schon im Weitergehen die desinfizierten Hände reiben, wirkt auf den Ahnungslosen bestürzend, der seine Frau in der Hand hält, während er neben ihrer Liege herrennt. Am meisten Sorgen macht ihm, dass die Ultraschallbilder auf eine Wachstumshemmung hindeuten. Davon war nie die Rede gewesen, würde er die Gynäkologen am liebsten anbrüllen. Überhaupt so Sätze, die in den zwei Tagen und anderthalb Nächten durch den Raum, die Flure und Telefonate schwirrten, ganz anders gemeint, nicht immer sie gemeint und doch von ihnen im schlechtmöglichsten Sinne verstanden. Die Natur sorgt selbst vor, wenn die Natur ein Kind für zu schwach hält, stößt sie es eben ab. Das Wohl der Frau geht immer vor im Rahmen des medizinisch Vertretbaren, des Menschenmachbaren. Er merkt, dass die guten Argumente der Gynäkologen nicht ausreichen, um sich so sehr zu beruhigen, wie die Frau es benötigt, die unter einem grünen Tuch hervorlugt. Um 20.43 Uhr beschließt er, auf sein eigenes Fachwissen zurückzugreifen und darauf zu vertrauen, was größer ist. Hinter dem ebenfalls grünen Vorhang, der über ihrer Brust hochgezogen ist, damit sie die Operation nicht sieht, flüstert er der Frau ein Geburtsgebet ins Ohr, das er in Ableitung des Totengebetes spontan zusammenstellt, mehr ein Mantra als Worte, die er durchdenkt. Die Eltern sind miteinander verbunden. Nein, in diesem Fall gilt es, wie zusammengeschweißt, fester als durch jeden Sex, der schon sehr gut lötet. Nach einigen Minuten, in denen er zugleich ruhiger und erregter wird, das klingt paradox, aber so ist's. Wie ein Zug kommt es ihm vor oder ein Flugzeug oder meinetwegen ein Gepard, der in höchster Geschwindigkeit am geschmeidigsten läuft. Ja, genau so erwähnte ich nicht bereits, dass Erkenntnis eine paradoxale Struktur hat oder kommt das noch in dem Roman, den ich schreibe? Nach einigen Minuten, in denen der Mann das Bogenschützenmaß an Spannung austariert wie nie zuvor, hört er erst den Arzt rufen, wir haben's. Dann ein spindeldürres Schreien, mehr ein Hüsterchen, das den Raum lauter als Pauken und Trompeten erfüllt, dann mehrere Glückwünsche, dann eine Krankenschwester, die Uhrzeit rufend. Es ist 21.27 Uhr am 17. April 2007. Der Körper der Frühgeborenen ist halb so lang wie der Unterarm der Krankenschwester, auf dem der Vater sie empfängt, ihr Kopf kleiner als die Fläche seiner Hand. »Wie viel Uhr ist es?«, fragte die Schwester, als sie ihm die Frühgeborene wieder abnimmt. Man verliert hier jedes Gefühl für Zeit.« »Das höre ich oft«, sagt die Schwester, die die Frühgeborene zurück in den Inkubator legt. Es war eine Einzigperle von Minute, etwas, das nie da war, nie wiederkam. Eine ganz sehnsüchtige Vergangenheit und Zukunftstraum war in einem Augenblick eingepresst, beschreibt Jean-Paul seinen ersten, den schönsten Kuss als Erlösung von der Zeit. Der Vater sticht den Satz beim Durchblättern derselben Lebensbeschreibung an, als er die Tischplatte des alten Schreiners, dem Gott ein langes Leben schenken möge, auf den ersten Band der Dünndruckausgabe gelegt hatte, ohne sich weiter Gedanken zu machen, ohne den Satz zu vergessen, mehr wie eine Tonfolge sich einprägt, bis am 18. April 2007 jemand den Satz erklärt. Die Frühgeborene erklärt ihn, als der Vater sie küsst. Und im Finstern, Hinter den geschlossenen Augen entfaltete sich das Feuerwerk des Lebens für einen Augenblick und war dahin. Als eine Sonderausschüttung Glückshormone beschreibt er es auf dem Nachhauseweg einem Regisseur, mit dem er vom Fahrrad aus telefoniert. Alle Schauspieler gratulieren durch die Leitung so laut, dass der Vater die meisten Stimmen identifizieren kann. Am Samstag haben sie Premiere. Auch euch viel Erfolg. An einem weiteren Tage, dessen Maß 1000 Jahre sind, deren die ihr zählt, geht dem Vater auf, warum es eine Sonderausschüttung ist. Die Geburt selbst ist im Leben nun einmal vorgesehen. So viel Glück hält es standardmäßig bereit, wenngleich manchen vielen Menschen nicht einmal der Standard zuteil wird. Im Perinatalzentrum, das für den Ahnungslosen wie das Schöpfungslabor eines Science-Fictions aussieht, ist keines der Babys eine Selbstverständlichkeit. Manche wiegen 500, 600 Gramm, sogar 300 Gramm, haben die Ärzte einmal durchgebracht, 3 Tafeln Schokolade leicht. Die Lokalpresse berichtete. Hier in Augen zu sehen, die sich öffnen, ist absolut kein Standard, sondern erscheint, muss wie ein Wunder erscheinen. Man sieht, ohne es begreifen, noch erklären zu können. Aber es ist da. Es atmet. Das ist das Wichtigste. Es atmet in tiefen Zügen, in seinem gläsernen Kasten, in einer Nachbildung von Schneewittchens Sarg in Zwergengröße. Der Vater macht den Oberkörper frei und zieht den blauen Kittel verkehrt herum wieder an, also mit der offenen Rückseite nach vorn. Er legt sich in den Campingliegestuhl, den die Krankenschwester in der einzigen Ecke ausgeklappt hat, die nicht vollgestellt ist mit Apparaten. Dann legt die Schwester dem Vater die Frühgeborene mitsamt der Schläuche und Kabel auf die nackte Brust und deckt sie zu. Känguruen nennt man den Vorgang im Jargon des Perinatalzentrums, wie der Vater aus der Kneipe bereits wusste. Und die 2 Kumpel, die es selbst erlebt hatten, sprachen davon seliger als über den schönsten Rausch, die wildeste Nacht, den höchsten Sieg der Thekenmannschaft. Die münzgroße Wange der Frühgeborenen schmiegt sich an seine Haut, die fingerkuppenlangen Hände greifen in seine Brusthaare. Die Technik ringsherum lässt die Fragilität des Körpers grell hervortreten. Noch ihr Wohlfühlen und ihre dunklen Träume zeichnet der Monitor im Maße von 100stel Sekunden auf. Als er neben der Sterbenden saß, achtete er genauso konzentriert auf ihren Atem. Die Sterbende schlief genauso fest und hatte ebenfalls Schläuche in der Nase. Jemand stirbt. Jemand wird geboren. Auf beiden Stationen hat man die freundlichsten Krankenschwestern und sensibelsten Ärzte, die man sich wünschen kann, auf der Palliativstation wie im Pränatalzentrum. Auf beiden Stationen geht die Uhr anders, flüstert man eher, als dass man spricht, wird die nackte Funktionalität der Schläuche, Apparate, Monitore, Möbelstücke mehr schlecht als recht bedeckt durch das Dekor. Dort das Holz, die Blumenkübel und die warmen Farben der Wände, hier die Teddybären, die auf den Steppdecken abgedruckt sind, die Herzform des Pflasters, mit dem die Magensonde auf der Wange der Frühgeborenen befestigt ist, die lustigen Aufkleber auf den Glassärgen. Beide Stationen haben ihre eigenen Riten, Ausdrücke, Tabuwörter, die man blitzschnell verinnerlicht. Im Perinatalzentrum ist Känguruen das Lieblingswort, Brutkästen dagegen verpönt. Beide Stationen weisen in eine andere Welt, sind U-Boote in die Metaphysik. Recht bedacht ist der Mutterleib gar nicht so verschieden von den biblischen und koranischen Paradiesbeschreibungen, der Garten voller Teiche, die köstlichsten Trauben, die keine Armlänge von den Glücklichen entfernt von den Bäumen herabhängen, überhaupt Nahrung in Hülle und Fülle, körperliche Wonnen, Geborgenheit, wohlige Wärme. Geht es der Mutter schlecht, wird ihr Bauch allerdings zur Feuergrube, Hunger, Enge, Angst, Atemnot und Hitze. Den Widerschein der Hölle meinte der Vater im Gesicht jener zu sehen, die siechen, ohne sterben zu dürfen. Den Besatzungen beider U-Boote wird, wenn sie ans Deck treten, Mitgefühl zuteil, selbst oder gerade von Unbekannten, ja von Passanten. Für ein paar Tage scheint die Besatzung zu leuchten. Es ist das gleiche Licht. Was es zum Vorschein bringt, ist nicht dasselbe, es ist das Gegensätzlichste. Aber es ist der gleiche Mensch. Mehr noch als gewöhnliche Babys haben Frühgeborene etwas Greisenhaftes. In den letzten Wochen einer regulären Schwangerschaft nehme ein Kind wenig an Länge, aber viel an Gewicht zu, erklärt es die Krankenschwester. Dass den Frühgeborenen aller Speck fehlt, macht ihre Gesichtszüge so fein, ihre Hände und Beine so schmal. Die Haut, so weich sie ist, runzelt sich an vielen Stellen. Außerdem die wenigen Haare, die fehlenden Augenbrauen und Wimpern, stattdessen Augensäcke. Die Augen, die sich mit größter Mühe öffnen, wie Müdigkeit derjenigen, die ewig schon leben. Dann schauen, ohne Gefühle zu verraten. Nur schauen, in Frieden, wie der Roman heißen sollte, den ich schreibe. »Was sieht sie?«, fragt der Vater die Krankenschwester, nachdem sie beide lange in die Augen der Frühgeborenen geblickt haben. Er vermutet, dass die Schwester Umrisse sagen wird, Konturen, Licht, Schatten, etwas in der Art. So hat er es mal gelesen oder vom Augenarzt gehört, so liegt es für die Menschen nahe. Die Krankenschwester überrascht den Vater mit einer Antwort, die viel näher liegt. Keine Ahnung. Welche Wesenheit hat sie? Fragt er sich im Perinatalzentrum beständig. Sie ist nicht nur klein, ein Baby. Sie ist, bevor sie ein Baby wird. Der Frieden, den die Ältere unmittelbar nach ihrer Geburt ausstrahlte, als der Vater sie durch den Kreißsaal wiegte, den alle oder viele Kinder ausstrahlen werden, die unter normalen Umständen zur Welt kommen, das erfüllte, weise, geradezu altkluge, bewahrt sich bei der Frühgeborenen. Da ist nichts, was auf einen Kampf hindeutete, kein Unwohlsein, keine Furcht, kein Zwist, schon gar nicht der Terror der Koliken, unter denen die Ältere bald nach ihrer Geburt litt, allenfalls im Schlaf ein Zucken, das auf einen Traum schließen lässt. Ihr Schreien, selten genug, klingt eher wie eine Benachrichtigung. Sie schaut den Vater an, als ob sie ihn prüfen würde. Sie ihn prüfen und durchschauen. Alle Kulturen kennen Engel. Sie sind jene Wesen, die das Jenseits verlassen, ohne die Erinnerung zu verlieren, und sich im Diesseits bewegen, ohne ihm anzugehören. Engel verkörpern die Möglichkeit eines Dazwischen. Sie sind im Himmel und auf Erden, sind vor der Geburt und nach dem Tod. Die Sterbende war zum Engel geworden. Die Frühgeborene ist es noch. Beide schenken dem Vater die Ahnung jener vorzeitlichen Harmonie, über die Hölderlin im Grund zum Empedokles schreibt. Es geht dort um die Dialektik von aorgischer, also unendlicher, schöpferischer, unbewusster Natur und organischer, also organisierter, geschaffener, bewusster Kultur, die Menschen zur Vollendung gelangen könne. Dort, wo sie uns organisch, künstlich umschlägt, also Menschen, habe die Natur ihre Blüte. Umgekehrt hat der Mensch, der sich noch im Einklang mit der Natur befindet, das Gefühl der Vollendung. Aber dieses Leben, schreibt Hölderlin, dieses Leben ist nur im Gefühle und nicht für die Erkenntnis vorhanden. Soll es erkennbar sein, so muss es dadurch sich darstellen, dass es im Übermaße der Innigkeit, wo sich die Entgegengesetzten verwechseln, sich trennt. Dass das Organische, das sich zu sehr der Natur überließ und sein Wesen und Bewusstsein vergaß, in das Extrem der Selbsttätigkeit und Kunst und Reflexion, die Natur hingegen, wenigstens in ihren Wirkungen auf den reflektierenden Menschen, in das Extrem des Aorgischen, des Unbegreiflichen, des Unfühlbaren, des Unbegrenzten übergeht, bis durch den Fortgang der entgegengesetzten Wechselwirkungen die beiden ursprünglich einigen sich wie anfangs begegnen. Im Studium war das Philosophie, und zwar, weil der Professor die Dialektik in der hegelischen Fassung lehrte, die komplizierteste. Jetzt erscheint es dem Vater wie das grundsätzliche Prinzip des Werdens, als ob Hölderlin oder Hegel oder vor ihnen die Mystiker nur genau hingeschaut hätten, nicht auf das Leben, sondern auf ein Leben. Dabei hatten sie nicht die Einblicke, die heutzutage die U-Boote ermöglichen. Von der Natur wäre die Frühgeborene abgestoßen worden. Es ist die Technik, das Künstlichste überhaupt, dank dessen die Eltern an jenem Gefühl der Vollendung teilhaben. Schon bald wird die Natur in das Extrem des Aorgischen, des Unbegreiflichen, des Unfühlbaren, des Unbegrenzten umschlagen. Die Außenwelt wird, vielleicht auch bei ihr dramatisch mit der Dreimonatskolik, als Schmerz, als Bedrohung, Rätsel auf die Frühgeborenen einwirken und ihr damit allmählich als etwas Äußeres bewusst werden. Sie selbst hingegen, die Frühgeborene, wird mit zunehmendem Alter ins andere Extrem übergehen, in das Extrem der Selbsttätigkeit und Kunst und Reflexion. Ob durch den Fortgang der entgegengesetzten Wechselwirkungen die beiden ursprünglich einigen sich am Ende in der Sterbenden wieder verbunden haben, wie der Frieden nahelegt, den sie kurz vor ihrem Tod zu finden schien, ob, wie es das Wort von der Shechina oder Sakina will, der göttlichen Ruhe oder dem himmlischen Frieden, ob ihre letzten Minuten und Tage tatsächlich das seltsam besänftigende Gefühl verbreiteten, wie es wird oder werden könnte, so wie die Frühgeborene spüren lässt, wie es war oder gewesen sein könnte. Dies Gefühl gehört vielleicht zum Höchsten, was der Mensch erfahren kann, denn die jetzige Harmonie mahnt ihn an das vormalige, umgekehrte, reine Verhältnis und die Natur fühlt sich zweifach und die Verbindung ist unendlicher.
Vielen Dank.